Da
wo aber Streich oder so, da musst du nicht erklären, dass man glücklich Spiel gemacht hat. Dann Städtli oder so, da haben die anderen noch gemacht, denke ich.
Ja, aber zugeben hat es noch niemand.
Aha, ja, ich kann es jetzt heute zugeben.
Gut,
wir haben es. Das Anstecher in die Glocke nicht, wo das nicht, weißt du, das richtig geschält.
Ah, dass es noch dranbleibt, wenn du schon lange weg bist, das ist immer
ja,
noch
schön. Genau, ja.
Dass sie wirklich runterkommen müssen. Ah ja, das hast du doch.
Ja.
Gut. Das ist jetzt etwas, was man der Jugend weitergeben kann.
Ja, ja, eben, das sind wir.
Ja. Geht das noch mit diesen Glocken? Das müssten wir mal ausprobieren.
Ja, für ihn hat es die Knöpfe gehabt, oder? Ja. Ja jetzt zum Teil. Oder sonst hast du die Zündhölzer nicht genommen. Da haben ja die Männer noch so viel Backpfiffe und so Zündhölzer gehabt. Das ist die Schächterli, oder? Dann hast du halt mit dem Sackmesser oder einem Spitz gemacht. Mhm. Das hast du doch in dem Sinn. Hat es ja nicht so gegeben, wie es heute in der. Wie man es heute kennt. Also, hat es schon gegeben, aber ich denke nicht so.
Gut vorbereitet für so Streich.
Ja, du hast natürlich anderes Zeug gemacht als heute. Heute mache ich es auch Streich, aber manchmal nicht so lustig finde.
All die Geschichten. Über Altstädte ein bisschen.
Lecko Bier.
Du kennst jedes Gästchen. Was bedeutet Altstädte für dich?
Das war gut.
Stadtgeschichten. Ein Podcast über Altstädte und vor allem von den Menschen, die hier die Altstädte Spuren hinterlassen haben. Und es immer noch machen. Wir lassen die Leute einfach reden und darum ist jede Stadtgeschichte einzigartig. Und einzigartig ist auch die Schweiz selber. Wie wir alle wissen, leben wir in einer direkten Demokratie. Das heisst, wir können nicht nur einfach ein bisschen Leute in ihre Ämter wählen, wie in jeder anderen Demokratie. Nein, wir können auch mitreden, wenn es um Sachfragen geht. Wir können selber Einfluss nehmen auf unsere Verfassung und so weiter. Seit die Amerikaner vor 4 Jahren das Capitol zu Washington eingenommen haben und dort für einen Moment Anarchie geherrscht hat, gilt die Schweiz als älteste Demokratie der Welt. Und trotzdem gibt es bei uns in der Schweiz auch noch ein paar Könige. Zum Beispiel alle die Schwingerkönige aus dem Sägemälerring. Ein besonderer König ist der Butzenkönig und der ist heute bei uns zu Gast. Unser heutiger Geschichtenverzähler heisst Carlo Pinardi. Er ist im Städtli vor allem bekannt, weil er Präsident ist von der Röllerli-Butzen, einem über 100-jährigen Verein, der Fasnachtsbrauchtum lebt und pflegt und international unterwegs ist. Carlo, bevor wir aber auf deine Funktion und dein Königreich eingehen, wollen wir dich noch ein bisschen als Altstädter kennenlernen. Es freut uns, dass du uns eine Audienz gegeben hast. Fangen wir doch ein bisschen bei deiner Kindheit an. Erzähl mal, wo und wie bist du aufgewachsen?
Ja, ich bin Altstädter Bürger, weil mein Grossvater kommt von Italien. Darum habe ich einen italienischen Namen, Carlo Pinardi, Carlo Enrico Pinardi. Mein Grossvater ist mit etwa 15, 16 in die Schweiz gekommen, hat eine Schweizerin geheiratet und hat sich 1933 einbürgern lassen mit der Frau und mit 4 Kindern. Also meine Tante, mein Vater, sind die Ersten, sind dann als Italiener auf die Welt gekommen. Und der Rest, die jüngeren Geschwister von meinem Vater, sind als Schweizer auf die Welt gekommen. Ich bin in Altstädte aufgewachsen, mit 3 Brüdern und einer Schwester, mit einem Haufen Onkel und Tanten. Also meine Mutter hatte einen Haufen Geschwister und mein Vater auch. Und die hatten alle einen Haufen Kinder, also ich habe riesen viele Cousinen. Ich habe, glaube ich, knapp 30 Cousinen. Ich weiss, nehmen alle, aber ich will es jetzt auch nicht direkt aufzählen, weil ich denke, da würde der Rahmen springen. Und wir sind ja nicht wegen dem da, sondern wegen etwas anderem. Ich hoffe Ding. Denn, wie gesagt, mein Name ist italienisch. Ich hatte zwei Grossmütter, aber keinen Grossvater. Wir haben hier in der Breiten, wo ich aufgewachsen bin, sehr viel gespielt. Natürlich mit dort mal noch die Nachbarn haben sehr viele grosse Familien gehabt. Die kennt man ja in Zahlstätten auch. Die Familie Gorei, wo ja der Walter heute noch Maroni brötelt, vor dem Rathaus und Baumgärtners, die haben sogar 11 Buben gehabt. Gorei war ein bisschen gemischt, die hatten glaube ich 5 Mädchen und 5 Buben gehabt. Aber Gorei sind wirklich, Baumgärtners sind wirklich 11 Buben gehabt. Mit denen haben wir gespielt. Dann haben wir natürlich auch irgendwie, man hat sich viel auf der Breite aufgehalten. Es war immer etwas los auf der Breite. Der Zirkus ist gekommen. Man hat Jahrmarkt, also sprich März sind auf der Ding gewesen. Man hat Viehschauen gehabt, es war Fasnacht gewesen. Es ist immer ein bisschen etwas gelaufen auf der Breite. Auch der Verkehr ist dort durchgegangen. Und das ist eigentlich eine spannende Jugend gehabt. Und hat mir eigentlich gefallen und viel mehr hat es gerne gebraucht. Wir hatten auch nicht gross im Fernsehen gehabt, sondern wir haben wirklich die Freizeit sehr, sehr viel verbraucht. Ja. Wir sind nicht so aktiv gewesen. Wir sind jetzt zum Beispiel nicht in einem Turmverein gewesen, wie Nachbarn Bichlers. Die haben dann unsere Mutter gefragt, ob Binaris Bub auch in den Turmverein kommt. Hier natürlich noch von der Konfession her. Verschieden. Also wir sind sicher in KTV, weil wir auch katholisch aufgewachsen und erzogen worden sind. Aber die haben dann schnell gemerkt, dass mit diesen Binardis kein Kränz zu holen ist oder keine Lorbeeren, weil die Binardis sind nicht so sportlich gewesen. Meine jüngeren Brüder haben sich dann noch im FC vergnügt, probiert, ja, du sagst es richtig, aber auch mit mäßigem Erfolg. Ein Bruder, der Renato, der wohnt jetzt in Schaffhausen, der hat sich dann noch als Trainer engagiert. Unter anderem ist zum Beispiel der Schwinger, nachfolgende Schwinger, der Ulmar Patrick, ist dann auch einer von seinen Junioren gekommen, aber der hat ja dann auch eine andere Laufbahn eingeschlagen. Ja, so sind wir halt. Ja, die Zahl steht da aufgewachsen. Man hat, die Leute kennt im Städtli. Man hat auch müssen aufpassen, was man macht im Städtli, weil die haben dann kennt. Also, jeder Ladenbesitzer hat irgendwie Söhne und Töchter gehabt, wo man zum Teil mitten in die Schule ist, natürlich. Und man hat gewusst, man hat es auch müssen sagen, wenn man es gut posten ist für die Binardis. Da hat man also ganz klar von der Hamm aus den Befehl bekommen, dass man sagt, ich für Binardis, ich glaube, das kennt man heute auch nicht mehr, dass da jemand sagt, also egal wo man war. Und dann hat man natürlich die erkannt, man hat gewusst, das ist ein reformierter Bick, weil mit dem hast du keinen Kontakt gehabt. Und eben, oder ein reformierter Bick, ein reformierter Metzger oder ein katholischer Metzger, und die hat man dann innen besucht. Das war noch ganz spannend gewesen. So irgendwie, also irgendwie heute unvorstellbar. Wenn man auch denkt, ich habe ja Primarschule, also zuerst Kindergarten, dort bei der Heidnerstrasse, also zwischen zwei reformierten Gebäuden, wenn man es jetzt so will sagen, zwischen der protestantischen Kirche und dem protestantischen Schulhaus, im Schulhaus Feld, dort das Wägli Abi, hat es noch einen Kindergarten gegeben, dort bin ich im Kindergarten, bin dann in die Primarschule. Am Anfang auch zu Klosterfrauen. Dann bin ich ein paar Mal gemischt worden. Also ich bin mit sehr vielen Altstädtern in die Primarschule. Weil ich bin immer wieder irgendwie in eine andere Klasse gekommen. Wieso, weiß ich nicht. Vielleicht, habe ich nicht gefolgt. Ja, weiß es nicht.
Könnte auch noch an dir liegen.
Ja, kann auch an mir liegen. Oder der Lehrer war mir nicht sympathisch gewesen, und der hat er vielleicht gemerkt. Und dann bin ich dann zu einer vielleicht sympathischeren Lehrerin gekommen. Ja. Auch in Zick, ich bin dann 3 Jahre in Zick. Auch dort mal noch mit Leuten aus Lienzrütti. Natürlich auch mit Rebster und Marbach. Die sind dort mal in den 70er Jahren oder zwischen 71 und 74, wo ich in Zick bin, dort sind die noch Zahlstädte in Zick, ins Wiesental.
Und das sind klar trennt Katholiken gewesen, immer noch?
Ja, das war ganz klar katholisch gewesen. Das ist also, ja, glaube, viele andere Konfessionen als protestantisch und katholisch hat es nicht gegeben. Mhm. Das hat man ja auch nicht gekannt. Und wir mussten eigentlich das Schulhaus Feld, das ja auch eine Sekte hatte, ich musste dort vorbei ins Wiesental. Mein Bruder, der Renato, Jahrgang 60, der war dann einer der Ersten, der dann ins Schulhaus Feld durfte, in die Sekte. Unter anderem zum Lehrer Schaps und Hefelin. Aber ich bin ganz klar, also alle 9 Jahre nur mit katholischen Mitschülerinnen und Mitschülern in die Schule gegangen.
Du erzählst jetzt ein bisschen, wie wenn du fast ein bisschen Angst gehabt, wenn du zwischen zwei reformierten Schulhäusern in Kinzig gehst müssen. Also hat man da fast ein bisschen Angst gehabt vor den anderen? Ist da ein bisschen ein Graben gewesen dazwischen?
Ja, man hat sich schon ein bisschen hoch genommen. Zum Beispiel, man hat so Sprüche miteinander nachgerufen, oder?
Ah, ja.
Ja,
zum Beispiel?
Also, ja, katholischer Bock, Herdöpfelstock. wir haben so wieder gewechselt auf sie. Aber es sind eigentlich so Kindersprüche gewesen. Aber was mich einfach relativ schade dünkt hat, dass du eigentlich die Gleichaltrigen, die eine andere Konfession hatten, obwohl das Nachbarn gewesen sind oder nicht direkte Nachbarn, dann hast du es natürlich kennt. Mhm. Aber wenn es jetzt Leute, wo vielleicht, man soll jetzt sagen, in der Harztanne oder im Feldung gewohnt haben und die sind protestantisch gewesen, zu denen hast du keine Verbindung gehabt. Wenn du nicht, vielleicht jetzt eben im FC, dort ist sicher gemischt gewesen, aber es sind natürlich, das sind traditionelle katholische Vereine, oder? Wie der KTV und der STV, das war ganz klar getrennt. Mhm. Dann, Fasnacht war schon eher katholisch gewesen, also heute ist es anders. Aber man hat natürlich das wirklich getrennt, oder?
Aber das ist jetzt nicht eine schlechte Erinnerung.
Nein, ich finde einfach heute, wenn du da jemandem erzählst, das gibt es ja gerne nicht, oder? Also, auch wenn ich jetzt mit Leuten rede, die gleichaltrig sind, die vielleicht in einer Stadt aufgewachsen sind, sagen wir jetzt St. Gallen oder sonst, die schmunzeln über da. Mhm. Das ist mir irgendwie...
Das war St. Gallen also, nicht so?
Nein, St. Gallen war das sicher nicht. Weil meine Partnerin kommt aus St. Gallen und da war es da offen. Mhm. Also da ist jetzt einfach, Altstädt ist da sehr...
Strikt.
Sehr strikt und sehr, ja... Und schade ist eben, dass man natürlich dann durch das gewisse Leute gerne nicht gekannt hat. Mhm. Ausser wir waren immer ein gewisser Verein, wo die Konfession keine Rolle gespielt hat.
Ja, nachher bist zu der Schule aus und hast nachher vielleicht eine Lehrzeit angefangen. Auf LinkedIn sehe ich nur, dass du Abteilungsleiter bist bei der Hilti. Aber wie du dorthin kam, ist irgendwie nie herauszufinden. Erzähl mal.
Also ich habe lange nicht gewusst, wann ich für einen Beruf lernen soll. Das habe ich lange nicht gewusst. Ich habe eigentlich von daheim aus habe ich gesehen, wie es läuft in einem Baugeschäft. Dass man früh aufstehen muss. Dass man bei jedem Wetter draußen sein muss. Das habe ich auch gesehen von daheim aus. Und habe dann gedacht, das ist, glaube ich, nicht mein Job. Habe dann eine Weile studiert, was könnte ich noch sonst noch werden. Dann habe ich eigentlich noch Gefallen gefunden am Beruf des Coiffeur. Da habe ich schon mal durch meinen Kopf durch. Und mein Vater hat dann mal mit dem Papa geredet. Bin auch mit der Mutter zum Berufsberater, das weiss ich noch. Der hat einfach alles aufgezählt, aber sicher nicht das, was ich will. Mein Vater hat dann Verbindungen zum damaligen Bankverein. Das ist das Gebäude, das heute die UBS, also noch drinnen ist. Dort hat er für mich einen Stil gehabt und hat gesagt, Carlo, ich glaube, ich sehe dich als Banker. Und ja, ich habe dann gefunden, ja, nein, Banker, da bin ich immer drinnen. Das ist, glaube ich, nicht für mich. Und habe mich dann entschlossen, zum Maurer zu werden. Okay. Habe dann eine Maurerlehre gemacht. Das ist dann relativ ratzfatz gegangen. Mein Vater ist dann mit mir zum Kollegen von Oberried und ich habe dann zu Oberried die Lehre gemacht bei der Firma Ernst Büchel. Ja, und dann hat dann das Los angefangen, dass ich auch Alltag von Oberried raus musste. Und ich zum Vater gesagt habe, du, wie kommst denn ich von Oberried raus? Und du mich schon dort raus verfrachtest. Ja, dann musst du dort selber schauen. Also habe ich in dieser Zeit in der SEC noch in den letzten anderthalb Jahren halt dann mein Töffli verdient und bin dann mit dem Töffli bei Wind und Wetter auf Oberried rausgefahren. Also man kann sich vorstellen, es war nicht immer lustig. Es war wirklich, es hat kalte Winter gegeben, hat manchmal auch Winter gegeben, die mild waren, aber es sind wirklich viele. Die drei Winter, die ich raus bin, waren zwei sehr kalt und dann vielleicht ein bisschen weniger. Und es war wirklich kalt. Was mich dann sicher prägt hat, dass ich nie zwei Rad fahren worden bin, also Velo schon, ist klar, aber nie, ich habe nie Interesse gehabt, zu einem TÜV, jeder Liesöffel gefroren auf dem TÜV oben, dass mir eigentlich gelangt hat. Ich habe nie mit einem TÜV geliebäugelt, wirklich. Ja, und dann habe ich meine Lehre abgeschlossen, bin dann, musste dann, seinerzeit hat man dann müssen noch in der SEC, also vor, wir haben ja Schule gehabt bis im April dort. Der Wechsel von der Schule war ja damals im April, oder?
Mhm, genau, oder? Frühlingsanfang.
Ja, dann müssen wir während der Fasnacht auf St. Gallen rein, also einen Vorbereitungskurs für Maurer. Und ja, dort hat man dann zurückfahren. Und ja, für mich ist einfach St. Gallen ist immer eine kalte Stadt und ich gehe eigentlich nicht so gerne auf St. Gallen, obwohl mein Schatz von St. Gallen kommt. Aber St. Gallen hat mich immer kalt. Ich habe immer gefroren dort St. Gallen hin. Dann nachher habe ich meine Lehre gemacht, zu Oberried bei Ernst Büchel. Nachher habe ich drei Jahre beim Vater gearbeitet, im Baugeschäft, von meinen Enkel und von meinem Vater. Und dann ja, habe ich zwischendrin natürlich noch in Teres, was mir gerne nicht gepasst hat. Also da bin ich gerne gegangen. Für mich war das Militär irgendwie etwas, das ich nicht gerne gemacht habe. Obwohl, dass ich tolle Kollegen kennengelernt habe, die ich heute noch kenne. Lustig ist aber eigentlich der Sinn und der Zweck. Und wie die Art, wie sie dort mal, wie man mit herumgegangen ist, da habe ich gerne nicht als gut befunden. Obwohl, dass ich ja dann schon angefangen habe, die erste Gruppe selber leiten, auch beim Vater schon im Geschäft, dass ich schon selber mit zwei, drei Leuten Umbauten gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, den Führungsstil, den man im Militär hat, kann man nicht in die Arbeitswelt bringen. Sie haben zwar das Gefühl gehabt, das können wir. Mhm. Und ja, ich hatte dann dort noch ganz eine lustige Begegnung gehabt. Ich hatte dann vor der Obersten, der gesagt hat, wer weitermacht. Dann hat er gesagt, es war ein Tessiner, Pinardi, Sie müssen weitermachen. Dann gesagt, Pinardi will nicht weitermachen. Pinardi muss zu Hause arbeiten. Dann hat er gesagt, warum? Dann hat er gesagt, erstens einmal, mein Vater ist krank und der braucht mich unbedingt im Geschäft. Und ja, ich habe das Gefühl, da nütze ich nichts, wenn ich da weitermache, weil wäre wichtiger im Berufsleben. Gut, dann ist es, ich glaube, eine gute Woche gegangen. Ich wieder zum Tessiner, vis-à-vis vom Tessiner gekommen. Pinardi, stimmt nicht. Ihr Vater ist nicht krank. Ihr Onkel Josef arbeitet auch im Betrieb. Oh. Und Ihr jüngerer Bruder Enrico ist in der Lehre. Also, Sie haben jetzt Wahl, unterschreiben, dann können Sie wählen, wann Sie Unteroffizierschule machen oder Sie machen direkt weiter.
Okay. Oh. Geht das Messer am Hals?
Ja, also es war wirklich so gewesen. Und meine Kollegen, unter anderem der Stefan Rohner von Hallstätten, der Mara Rohner, selig, Markus, die sind mit mir in der RS gewesen, die haben dann direkt anschliessend, ja, Sommer-RSK, ich hatte Frühlings-RSK in Herisau mit 1,5 Meter Schnee. Und die sind dann wirklich direkt in die Duo. Ich habe dann noch einen Schiessweg gemacht und einen Weg in Wallenstadt. Und zu dem Weg da hat mich jetzt irgendwie wieder eingeholt. Wir sind dort in Wallenstadt der Berge, in den Schreinen oben gewesen. Und zu oberst oben, vielleicht war jemand dort schon oben, war natürlich nicht so ein angenehmes Gebäude wie heute oben. Es war mehr so ein Kuhstall, ein kalt, ein grusiger, ohne Dusche, ohne fließend Wasser, einfach so. Und dann ist Gott sei Dank ein Lüchiger vorne am Vorgesetzten gewesen. Und dann hat der gefragt, wer möchte ins Sanatorium abi. Im Wallastadtberg einen Weg machen. Die haben hier einen Weg gemacht. Der ist ja etwa 1980 gestanden. Ja, 1980 gestanden. Und dann habe ich mich natürlich gemolden, weil ja der Franz Brocker hat der geheissen. Habe ich dürfen dort pickeln und schaufeln, wenn mir besser gefallen hat, es da rumschiessen und weiss, rumspringen. Und wir haben dann einen Weg gemacht und der geht vom Wallenstadter Berg Richtung Glarnerland oben dran. Und ich bin nie mehr auf dort oben gewesen, in der RS. Und jetzt letztes Jahr, wo der Alex den schweren Unfall hatte, habe ich den Alex im Rollstuhl auf dem Weg, den ich seinerzeit gemacht habe, okay, wieder auf den Aussichtspunkt rausgestossen.
Und der hat immer noch gehebt, den Weg?
Ja, der Weg immer noch. Ist nicht mehr so taufrisch. Wir müssen wie selber auch nicht mehr. Aber es ist irgendwie, manchmal gibt es so Sachen, eben Geschichten, die das Leben schreibt, wo du eigentlich, da hätte ich da nie gedacht. Ich denkt, hoffentlich muss ich nie mehr da rauf. Und wo dann der Alex letztes Jahr, jetzt schweife ich ein bisschen ab, und der Alex eben gesagt hat, wir sind in Wallenstadtenberg, da ist mir dann in den Sinn gekommen, dass ich dort oben war und bin dann schauen und vor ihm besucht habe. Also ich wusste, dass er da oben ist, aber als ich das erste Mal schaue, bin ich schauen, ob es den Weg überhaupt noch gibt. Und tatsächlich, und habe dann zum Alex gesagt, wir haben auch Fotos von haben wir auch Fotos gemacht, logischerweise, weil ihm seine Frau und meine Frau sind ja dabei gewesen. Und so, ja, irgendwie schließt sich dann der Kreis so ein bisschen von meiner Jugend und von meiner Ausbildung jetzt. Und ja, bin dann nachher ins Liechtenstein gewechselt. Ich bin dann im 81, weil ich dann nicht weitermachen wollte, im Militär, bin ich dann zu den Gebrüdern Hilti Baugeschäft als Polier im 81.
Wenn man dir jetzt so zuhört, so deine Anfangsgeschichte, dann höre ich zwei Sachen, also wo mir jetzt ein paar Rätsel sich lösen durch dem. Also du bist auf der Breite aufgewachsen. Da ist der Platz der Röllerli-Butzen. Dort sind sie gross geworden mit den Polonaise. Da gibt es wunderbare Filmaufnahmen und Bilder. Außerdem höre ich immer wieder, dass die Kälte plagt. Du magst den Winter überhaupt nicht, eine schlechte Erinnerung. Also jetzt wundert es mich nicht mehr, dass du mit der Fasnacht, da ist ja dann der Brauchtum, zum probieren, den Frühling zu holen und den hohen Winter zu vertreiben. Also du bist prädestiniert zum Röllerli-Putz sein. Wie bist du zu dem gekommen? Wie hat das angefangen? Das ist ja eine riesige Liebesgeschichte, oder der Röllerli-Putzenverein.
Ja, angefangen hat er sicher nicht durch meine eigene Initiative, weil ich glaube, es kommt ein bisschen von der Mama her, von unserer Mutter. Also beide Großmütter sind Altstädter, also sind beide Großmütter zu Altstädter aufgewachsen. Der Mama sini und der Papa sini Mutter sind zu Altstädter, die andere im Getzeberg und die andere im Komberg. Und meine Mama ist Mutlig aufgewachsen, hat dann aber hier im Hechtzenwied als junge Frau, hat dann dort ja auch den Papa kennengelernt. Und ich glaube, sie hat den Fasnachtsvirus eigentlich in Altstädten zuerst aufgenommen. Ist ja auch klar. Sie ist ja auch älter, sie ist ja logisch. Und ich glaube, sie hat da uns ein bisschen mitgegeben. Wir haben natürlich immer, auch von der Schule aus, das muss man sagen, wir haben auch hier schon in der Schule so Masken, halt dort mal aus Karton, also aus Schuhschachteln. Wir sind zum Beispiel in der Obergasse, wo jetzt die Gewundennase ist, dort war ein Schuhladen. Dort sind wir gefragt wegen Schuhschachteln. Also wirklich Schuhschachteln, wo die Schuhe drin waren. Die sind aus Dergen haben wir Masken gemacht, oder? Unsere Mutter hat gern genäht, gelismet, gekocht und geflickt. Und aus dem Grund haben wir eigentlich bis ins Teenageralter und noch älter darüber aus, hat sie uns alle auf Fasnachtsgewändli genäht. Also von Mexikanern, klar hat man dann einen Hut gekauft. Indianer, Cowboy und Fröschen und weiss ich nicht was. Alles hat unsere Mutter genäht und wir haben dann da als, je nachdem, umjucken. Oder da, wo man dann das Gefühl hat, Mama, wir möchten höher Indianer sein, dann hat sie uns aus Jutesäck halt so wie analog am Old Shatterhand und am
Winnetou
hat sie dort angelegt, hat sie dann ein Kostüm gemacht und da war eigentlich noch lustig gewesen. War auch, aber eben, wie ich schon gesagt habe, in der Schule ist man auch auf die Fasnacht vorbereitet worden, schon dazumal. Also mit die Schule dazumal, wir haben hier Aufreihen, wie wir es heute noch haben, am schmutzigen Donnerstag und am Fasnachtsdienstag. Und man hat, die Lehrer haben mit dir gebastelt. Also man hat wirklich dazumal schon die Leute, es braucht um Fasnacht zu Altstädten, ist ja so alt. Also man hat es hier vor 50 Jahren schon dürfen machen. Was sicher auch spannend war, es hat dann auch so Jugendbälle gegeben, zum Beispiel im Badhof unten, also wo du es so, was soll ich sagen, 16, 17-Jährige, hat es extra für die und ihn gegeben, was heute leider nicht mehr gibt. Was sicher auch war, die ganz, ganz lustigen und originellen Dekorationen, die Gastronomen dann gemacht haben, also überhaupt nicht mit, für mich ist fast nach Verkleiden, nicht entkleiden, möchte ich auch mal noch deponieren, oder mindestens schminken. Aber es hat wirklich lustige Sachen gegeben. Es hat auch sehr viele Gruppen, so vom Gesellenchor und so, die dann auftreten sind, dann auch so wie Schnitzelbänke gemacht haben oder also wie die Mäntigsklicker. Weil die Mäntigsklicker ist schon gleich alt wie ich. Die Mäntigsklicker ist schon im 58 gegründet worden. Mhm. Ja, also bin ich dann irgendwie natürlich schon von klein auf, also du bist vom Kindergarten her mit Fasnacht schon kontaktiert gsi. Man ist dann dort, wo jetzt der Händler ist, ist ein Spielwarenladen gsi. Dort hat man dann dürfen go Konfetti kaufen, hat vielleicht auch mal eine Nase dürfen go kaufen oder rübergehen. Also man ist in Altstädten früher mit der Fasnacht konfrontiert worden. Natürlich zudem her mit der ganzen, Bäckereien, wo dann da ja auch mit Berliner Pfannkuchen und, Öhrli und Schenkeli. Man hat da, das ist ja heute noch so, Gott sei Dank. Und damit der Schule tun wir ja auch unterstützen vom Verein. Und so ist bei uns im Haus immer Fasnacht gewesen. Zudem sind natürlich die Umzüge oder alles ist über die Breite durchgegangen. Und dann hat meine Mutter eigentlich zuerst meine zwei jüngeren Brüder eingekleidet. Weil der Carlo ist da noch nicht ganz sicher gewesen, ob er da mitlaufen gegen das Röllerli-Botz. Und hat dann meine zwei jüngeren Brüder, der Renato, und der Rico eingekleidet als Röllerli-Butz, plus die Kleinen, also plus die Schwester und der jüngste Bruder Talino und eben die Schwester Maria. Und dann irgendwann so, also so etwa mit 17 bin ich dann auch dazu. Also ich bin nicht als Bub, bin ich nie Röllerli-Butz gewesen.
Hast denn du nicht wählen, oder?
Ich weiß es nicht, ich hatte auch nicht das Gefühl, hatte, dass jetzt im Moment das Richtige ist für mich. Ich glaube, ich lieber hier noch Indianer oder weiss ich nicht, war oder Hippie oder Krankenschwester oder weiss ich, was da alles gibt, wo es auch noch Fotos gibt. Aber ich bin dann irgendwie da, dass dann natürlich die Mutter gesagt hat, willst du nicht auch? Und meine zwei Brüder waren, bin ich dann auch dazu, aber wirklich, also, ja, Teenageralter, wie sieht man denn so zwischen 16, 17, 18 erst da bin ich dann zu der Röllerli putzen. Und dann, ja, ist man dann als Jungputz aufgenommen worden. Ja, und dann hat sich dann die Geschichte entwickelt als zu dem, was ich heute bin. Mhm.
Da, was du heute bist, nämlich eben der Putzenkönig, der Titel, der bist jetzt schon seit 2004, wenn ich richtig recherchiert habe.
Also 2003.
2003
bin ich gewählt worden, Zielober als Präsident. Und Präsident ist gleich Butzenkönig.
Ja. Und 2004 war deine erste Fasnacht dann?
Mhm. Als Butzenkönig.
Als Butzenkönig. Ja. Und jetzt dieses Jahr ist die 22.
Ja, genau.
Da wäre ja dann so eine Fasnachtszahl oder eine Schnapszahl.
Ja.
Hast du da erhöhst noch auf 33 oder?
oder ich weiß es wirklich nicht. Marco, ich weiß es wirklich nicht. Ich tue jetzt, im Moment gibt es eh extrem viele Veränderungen bei uns im Verein. Mhm. Wir haben Gott sei Dank sehr viele Junge. Also die Nachfolger sind in den Startlöchern, sind jetzt schon voll dran.
Also das ist wichtig. Ich möchte dich auf keinen Fall zum Rücktritt drängen. Es ist nur eine Frage. Das heisst, du willst jetzt so gerne noch ein bisschen die Konstante bleiben, solange der Wandel vollzogen wird, oder?
Ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man vielleicht eine gewisse Erfahrung und den Jungen kann mitgeben kann. Wobei, die Jungen sehen andere Sachen, wo wir vielleicht nicht gesehen haben. Vielleicht ist es ja dort mal, wo wir angefangen haben. Dort, wo der Migros jetzt ist, drum zu, also wo die Tiefgarage, wo zur Tiefgarage rauskommt, dort war vor einem Parkplatz, dort sind die ersten Zelte gestanden. Und wir haben vor, ich würde sagen, 35, 40 Jahren, haben wir angefangen, weil wir einfach zu wenig Platz hatten. Wir haben das Gefühl, wir müssen etwas machen. Und haben dann im Winter, wir sind hier fast schweizweit die Ersten gewesen, die im Winter ein Festzelt aufgestellt haben. Wir haben dann gemerkt, dass das Thema Guckermusik ist ein Thema, weil wir wissen ja, die ältesten Guckermusiker sind auch 50-jährig und ein bisschen mehr. Zahlstätten. Und das war so ein Hype gewesen, dass vor 35, 40 Jahren, da ist einfach der Trend Guckermusik ist hier im Rintel total entfacht. Und man hat dann auch angefangen, für sie ja etwas zu machen, weil das war ja dann nicht mehr da, was der Röllerli-Wurz macht, durch Städtchen durchlaufen, eine Polonaise machen. Darum ist ja dann irgendwann auch der Chattery-Umzug dazugekommen. Und das sind schon Sachen, wo die Fasnacht mit dem Namen Chattery-Umzug, wo von mir aus gesehen eine sehr gute Idee war. Und das hat uns auch bekannt gemacht. Ich würde sagen, der Chattery-Umzug plus die Figur Röllerli-Wurzen, dem haben wir einen grossen Teil zu verdanken von der ganzen Sache. Weil ich glaube, natürlich auch immer der Nachwuchs, weil ich habe immer gesagt, für mich ist wichtig, dass jemand Zahlstätten Fasnacht macht. Eben bei den Kesselbächler, über Riedteufeltreiber, Riebelbuchweiber, Mäntlingsklicker, er sollte einfach irgendwo Fasnacht machen. Das war für mich immer wichtig. Mhm. Er soll auf dieser Plattform Fasnacht stehen und wir haben ja immer die Plattform aufrechterhalten. Leider haben wir auch viele Jahre müssen hier, dass alle junge Leute halt zu den Guckermusik abgewandert sind. Da kann man will Röllerli-Wurz sein, wie sein Grossvater und sein Vater und sein Onkel. Da haben wir schon lange Jahre eine Durchstrecke gehabt. Jetzt hat es vielleicht wieder ein bisschen gekippt, dass wir auch wieder eine tolle Anzahl junge Leute haben dürfen. Ja, dazu nehmen oder sind zu uns gekommen. Aber ich glaube schon, dass es einfach wichtig ist, und da bin ich nach wie vor überzeugt, dass man Zahlstätten Fasnacht kann machen, darf machen und soll machen. Was ich ein bisschen schade finde, dass es keine Gruppen mehr gibt, die wirklich ortspolitisch, überregional politisch Wege oder irgendwie eine Säusche bauen, wo du dir vielleicht über das ganze Jahr könntest ja da machen. Du könntest dir gewisse Sachen aufschreiben und machen. Wir wollten da eine Zeit lang fördern. Sind dann aber auf Granit gestoßen, auch mit wir hätten die finanziell unterstützt, aber wir haben leider niemanden gefunden. Und da finde ich schade, da wäre noch ein bisschen mehr für mich, dass man da auch noch mehr auf die Chippe nimmt.
Ja, da ist ja auch die Narrenfreiheit.
Ja, die Narrenfreiheit, die ist
Die finde ich,
die wird zu wenig genutzt.
Oder? Die wird ein bisschen zu wenig genutzt.
Es ist aber sehr, sehr schwierig, zum jemanden zu finden.
Nara hat es ja genug um eigentlich. Zumal ja die Röllerli-Butzen selber eine ähnliche Geschichte haben. Die sind ja dort auch nicht einfach erwünscht gewesen. Also die Ursprünge 1919 ist, glaube ich, das Gründungsjahr als Verein. Die Röllerli-Butzen hat es aber vorher schon gegeben. Das ist ja ein Brauchtum. Vielleicht erzählst du schon mal noch von der Anfangszeit. Und ihr seid ja dort auch derjenige gewesen, die dann eben Zeug gemacht haben, wo die Obersten ja nicht gerade Freude hatten.
Ja, es ist natürlich schon durch die wiederkehrenden Verbote, die natürlich wieder jetzt auf die verschiedenen Glaubensrichtungen zurückführen sind, sind die Röllerli-Butzen, die sich lustigerweise, sagt man, die hegen sich in der Kugelgasse, wo ich jetzt wohne. Da hätte ich auch nie gedacht, dass ich einmal in der Kugelgasse wohne, zahlst du, hätte ich nie gedacht. Aber es gibt immer so Sachen, wo man als Junge nicht denkt und es passiert dann gleich. Also die sind von dort aus in die Stadt gegangen und haben halt aber nur am Fasnachtsdienstag. Es ist nur der ursprüngliche Tag, ist halt der Tag vom Fasnachtsdienstag, weil ja nachher eben die Zeit kommt, wo Fastenzeit ist, wo man müssen dann wieder alles verbrauchen. Darum gibt es ja die verschiedenen Fasnachtsgebäck, weil es alles noch müssen aufbrauchen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Nein, aber die Röllerli-Butzen sind sicher durch die wiederkehrenden Verbote, wo die nämlich halt da die Leute genickt haben, also vor allem mit dem Wasser und man sagt ja auch mit Jauche, also mit Pschütti. Ich kann mir vorstellen, dass halt das aber halt wahrscheinlich eher die einfachen Leute sind, also sprich Bauern. Und da haben wir ja aktuell gerade auch etwas in Deutschland, wo sich die eigentlich unsere Ernährer sind, in dem Sinne Anführungs- und Schlusszeichen, wo sich da dann in Städtli gewagt haben und wahrscheinlich am Metzger oder am Beck oder irgendeinem Rechtsanwalt oder am Chemiefäger mal an seine getätscht haben. Aber der Röllerli-Butz hat eigentlich kein, glaube nicht, dass der sich politisch engagiert hat. Der Röllerli-Butz-Verein ist dort überhaupt nicht politisch aktiv. Ich glaube auch nicht, dass das vorher so war. In unserer Vergangenheit, da glaube ich nicht. Dass natürlich vielleicht einfach die einfacheren Leute waren, die sich gegen die Obrigkeiten gewehrt haben. Aber da kann man in der ganzen Menschengeschichte kann man da verfolgen, bis zum heutigen Zeitpunkt. Und dann ist natürlich da passiert, dass du die immer wiederkehrenden Verbote, und da geht ja zurück bis ins 17., 16. Jahrhundert, da haben wir in unserem tollen Buch «Die Fasnacht in Altstädten, Ursprung und Entwicklung» kann man da wunderbar nachlesen. Durch die immer wiederkehrenden Verbote, vor allem von der protestantischen Kirche gegenüber zu der katholischen Kirche, man soll mit dem unnützen Butzen gehen aufhören, ist dann 1919 der Verein gegründet worden, dass man das können kontrollieren konnte. Also Umzug hat schon vor 1919 in Altstädten. Also es ist nicht so, dass sich die nicht getroffen haben. Und durch das ist da natürlich dann, wie sie am Verein war, hat man nachher da ein bisschen in dem Sinn eindämmen, dass man gewusst hat, wenn er nicht recht hat, dann ist jemand von dem Verein. Ich denke, dass da einfach, es ist auch nicht, das Problem ist, die Röllerli-Butzen haben nichts aufgeschrieben.
Ja.
Es gibt nur durch die immer wiederkehrenden Verbote, die ausgesprochen worden sind oder angefragt worden sind, sonst ist keine Literatur umeinander. Also die haben, von dem her auch kann man sagen, dass wahrscheinlich, ich will jetzt auch niemand zu nahe, dass wahrscheinlich eher einfache Leute sind, die das gemacht haben. Weil es gibt ja auch Brüche, die in Europa, wo auch so alt sind, wo auch 300-400 Jahre sind, gerade im süddeutschen Raum. Und dort ist Literatur umeinander. Dort, also da heisst es, dass vielleicht eher Leute schon hatten, die vielleicht das aufgeschrieben haben. Also vielleicht Lehrer dabei waren oder
Ja, einfach jemand, der etwas aufgeschrieben hat oder da irgendwie dokumentiert hat. Da ist bei der Röllerli-Wurze eigentlich nicht umeinander.
Die sind eigentlich nur erwähnt, wenn man wieder, wenn man sie wieder verbieten oder so.
Ja. Es ist eigentlich immer, es ist immer nur dann, taucht es wieder auf, wenn wieder irgend, wenn es wahrscheinlich wieder über den Strick geschlagen haben, ja, in welcher Form auch immer, dann ist wieder, dann ist da wieder erwähnt worden. Und die Figur selber, denke ich, oder, dass der Hut vielleicht nicht so majestätisch war, dass die Sachen vielleicht, die Stiefel hat jeder gehabt, wahrscheinlich. Mhm. Etwa so ein Joben hat man auch gehabt. Bänder haben sie sicher gewandelt. Die Figur ist zwar immer noch gleich, wenn man die alten Bilder anschaut, von 100 Jahren. Da hat sich Gott sei Dank nicht verändert. Aber ich denke, dass der Hut sicher vor 200 Jahren einfacher war. Sprich, vielleicht ein Hut und man hat Feder aufgetan oder irgendetwas aufgetan, oder? Aber es ist wirklich leider Gottes, man hat nicht ein Geschichtsbuch, wie jetzt zum Beispiel über das Haus Prestig, wo man weiss, dort ist einmal der erste Doktor vom Rinteldin hat dort gewohnt und so weiter. Dort war ein Lazarett vom Napoleon im Göttersaal. Aber da weiss man von der Röllerli-Wurze alles nicht.
Hat es nicht niedergeschrieben. Eben, und 2020 haben sie dann das 100-Jährige gefeiert. Dann war, glaube ich, der grosse Umzug. Ist das 2020?
Nein. Der Verein ist ja 1919 gegründet worden. Und wir haben ja dann im 19. haben wir gesagt, ja, jetzt machen wir mal etwas, wo Salzgitter noch nicht gesehen worden ist. Da haben, glaube ich, aber dann gleich einige verpasst zum Nachhinein, was wir gesagt haben. Die wären gescheiter da gegangen. Also wir haben dann gesagt, wir machen etwas, was glaube ich da die Salzgitter noch nie gesehen haben. Wir haben ja dann erstens einmal angefangen, das Buch, also als die ganze Geschichte zu suchen, wo, wie, was hat der Röllerli-Wurze-Verein in den letzten 100 Jahren gemacht. Gut, dann haben wir zurück zu dem Brauchtum, vom 9. Brauchtumsfest aus dem Jahr 1919. Wir haben dann gesagt, ja, jetzt möchten wir einfach von diesen 20 möglichst viel auf Altstädte einladen. Also sprich von Griechenland, über Deutschland, Dänemark und wieder links oben runter. Und haben ja dann, Gott sei Dank, sind wir dann am Anfang bei 15 Ländern gewesen. Und dann haben sich ja dann Mazedonien und Frankreich ist dann nicht da gewesen. Und dann haben wir schlussendlich 13 Länder, angefangen von Griechen, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, unten rauf Rumänien, rauf bis Deutschland natürlich. Und dann bis auf, wieder oben runter, bis auf Portugal, da war schon eine Gruppe da gewesen, Spanien und natürlich Italien.
Oder? Aber das ist ja gleich noch spannend, dass dann gleich an so vielen verschiedenen Ecken gleich immer etwas Ähnliches entstanden ist, oder? Mit der sich sicher mal das Gesicht verbergen, mit der Röllerli Aufmerksamkeit holen und dann das Farbenfroh. Es hat auch immer ein bisschen halt mit dem Eschenmittwoch zu tun, oder? Vorher noch die letzte Nacht, vorher das wilde Trieb und so. Da hat sich irgendwie, gibt es da einen Ursprung, einen Punkt, wo von dort aus ist da gestreut worden oder ist da eigentlich bei allen katholischen Gemeinschaften, ist da zufällig ähnlich entstanden? Oder?
Ich denke, es ist sicher so, dass natürlich der katholische Glaube tut auch, dass wir dann die Fastenzeit angefangen haben, dass man dort natürlich schon einen Riegel geschoben hat. Erster Mittwoch ist einfach fertig, oder? Ja, bis zur Ostern ist jetzt halt wieder alles, darfst nicht mehr, darfst kein Fleisch essen, darfst kein Sex haben, darfst, weiss ich nicht was, darf nicht mehr tanzen und so weiter. Und dann hast du den Leuten quasi noch irgendetwas geben. Ich denke, dass viele Sachen schon entstanden sind. Durch das, dass man vielleicht halt irgendwie noch mal gefestet hat, noch mal irgendetwas gemacht hat. Und dann, die Ersten haben sich vielleicht verkleidet, oder? Es geht ja zurück bis ins 13. Jahrhundert, Fasnacht. Da ist man sich nicht ganz sicher, eben in Köln oder in München. Da gibt es aus 1200 Tugrad gibt es da so, dass man sagt, von dort weg ist es entstanden. Mhm. Was natürlich auch zu beobachten ist, dass gewisse Brüche über die Landesgrenzen aus verteilt worden sind. Zum Beispiel jetzt auf Weingarten, wo wir ja dann hier im Frühling, also jetzt dann noch gehen vor unserer Fasnacht. Dort gibt es ähnliche Figur wie in Appenzell. Und das Appenzell ist das Bozerössli. Mhm. Und in Weingarten gibt es eine ähnliche Figur. Und dadurch, dass mein Bruder ja Kantonsbibliothekar in Appenzell war, sind wir dieser Geschichte, also der schon natürlich um das Festival oder um den Brauchtumstreffen, hat man dann damals noch ein bisschen mehr haben wir mehr nachgeforscht, weil die von Weingarten haben dann auch gesehen, ja, da ist auf Appenzell so also eine Figur, die haben da eigentlich auch nicht gewusst. Und jetzt vermutet man, weil es zu Weingarten gibt es die Figur länger. Da haben wir herausgefunden. Jetzt ist wahrscheinlich daran, wo es vertrieben haben, irgendwo daran, wo auf die Walz ist, ist die Figur ziemlich sicher von süddeutschen Raum, ist nicht gesagt hundertprozentig, dass es von Weingarten ist, weil es gibt im süddeutschen Raum noch mehr Ortschaften, die so eine ähnliche Figur haben, dass die irgendwie so auf Appenzell gerutscht ist, also mitgegangen ist. Oder? Und das hat natürlich in diesen Jahren, da sind ja viele Leute auf die Walz und haben gewisse Brauche und gewisse Sachen mitgenommen. Oder? Mhm.
Eben, und dort hat Altstädte natürlich schon das Glück, dass sie einfach so einen Verein hat, der selbstverständlich ist, oder seit 100 Jahren, wo für da ja, euch gibt es. Gibt es euch noch 100 Jahre? Das ist wahrscheinlich noch eine gute Frage. Das
kann ich nicht sagen. Dann wäre ich Hellseher, ein Nostradamus oder so etwas. Nein, das kann ich nicht sagen. Was sicher auch ist, dass natürlich jetzt durch das, dass Altstädte so viele Facetten von Gruppierungen, Vereinen sind, die Fasnacht in dem Sinn, in die Fasnacht, ich sage jetzt einmal in die Sparte, nicht Sport, ich sage jetzt einmal Kultur, Fasnacht, in die Selbstsparte reingehen, angefangen von der Röllerbutze, Fasnachtsmäntelklicken, Lavaria, Rebenfeger, Kisselbechler, Riertüfeltreiber, Riebelbüchweiber und andere Sachen und die eben alle Gucken und sonst noch vielleicht andere Formationen, kleinere, ist da natürlich so breit abgestützt. Nein, abgestützt ja. Es ist natürlich, irgendwie hat jeder, der zu Altstädten wohnt oder schon länger da wohnt, hat irgendwie, ja, mein Vater war bei dieser Gruppe, meine Schwester hilft dort oder so irgendwie. Mhm. Es ist natürlich, da kann man, darf man jetzt vielleicht nicht vergleichen mit Wittnau oder Diebelzau, weil es ja gerne, ich meine, wir haben ja ein Riesenangebot. Wir haben, ich würde sagen, fast 15 Vereine, wo du kannst, wenn du willst, irgendwo Fasnacht machen, sei es als Mitglied Musik machen, als Versli schreiben bei der Ding, als Riebelkoch oder als Riedteufel.
Oder das ist einfach breiter abgestützt.
Das ist aber auch
gut. Und Schule, so wie du sagst.
Ja, und Schule. Ein wichtiger Faktor ist die Schule. Weil ja wir angefangen haben, mittlerweile haben wir angefangen, dass wir eigentlich von Oberried bis auf Diebelzau die Kindergärten angeschrieben haben und ihnen Bastelgeld zahlen. Wir holen es ab mit dem Bus. Wir bringen es wieder. Und die kommen mit auf Altstädte. Da will man natürlich auch, dass das Wort Fasnacht irgendwo bleibt, weil wenn es irgendwann nicht mehr gibt, dann vergisst man es, oder? Und es ist schnell etwas vergessen.
Was bringt denn die Fasnacht sowieso Altstädte, weißt? Also jetzt abgesehen, dass eher Spass haben als Röllerli putzen. Was ist denn der höhere Sinn? Warum ist es wichtig, dass es da gibt, aus deiner Sicht?
Also ich denke einfach, dass die Fasnacht nach wie vor etwas ist, wo Fasnacht und Altstädte, da ist fast ein bisschen ein Brand. Also in den traditionellen Zünften von Österreich bis im deutschsprachigen Raum, sage ich jetzt einmal, Österreich, Deutschland, Mür, da ist Altstädte, da weiss man, dass Altstädte A, ein schönes Städtchen hat, B, dass es eine tolle Figur gibt. Wieso, dass die Figur so aussieht, da ist ja so. Mhm. Und die gibt es nicht tausendfach. Es gibt natürlich zum Beispiel Orte, wo 5000 Einwohner haben. Da laufen 2000 plus minus in der gleichen Figur umeinander. Da gibt es Salzschütte nicht. Röllerliputzer gibt es im Kostüm momentan vielleicht 50 bis 60. Wenn ich jetzt alle würde ins Kostüm zwingen. Und es ist halt optisch sehr eine edle Gestalt. Sie ist nicht irgendwie dämonisch. Sie ist eher freundlich, lieblich. Und eben, es kommt dann wieder zum Zug, dass sie da, was man eingangs einmal gesagt hat, dass man eben den Wintervertrieben auch tut. Und ich glaube einfach, dass ich glaube, Altstädte würde etwas fehlen, wenn es keine Fasnacht mehr gäbe. Ja. Habe ich das Gefühl.
Ja, da habe ich das Gefühl, ja. Also aber auch ein bisschen Image gegen aussen, sagst du, bringt es dann auch den Bewohner. Also wir haben da schon Gäste gehabt, die dann lieber ins Ried rausgehen, wenn es da kesselt und tut.
Es ist sicher nicht für alle angenehm, da bin ich jetzt überzeugt. Es ist natürlich schon so, dass früher sind natürlich die Wechsel, vor allem jetzt in den Gassen, wo die Fasnacht stattfindet, da haben wir natürlich viel weniger Wechsel gehabt, dass man heute da ist in jedem Haus ist ja die Familie sowieso gewesen, die unten ein Geschäft hatte. Und da ist wahrscheinlich zum Teil schon vom Grossvater gewesen. Man ist sich da gewöhnt gewesen. Mhm. Und ich bin überzeugt, dass natürlich jemand, der hierher zieht und mit dem konfrontiert wird, natürlich nicht unbedingt Freude hat. Das kann ich mir vorstellen. Es geht ja auch nicht jeder Fußball schauen. Es geht auch nicht jeder anschauen. Und wenn es dann natürlich dann noch vor der Nase passiert, fast in Anführungs- und Schlusszeichen ein bisschen aufgezwungen wird, dann kann ich gut nachvollziehen, dass man nicht unbedingt eine Freude hat. Ich würde es jetzt fast so sagen, der andere sagt Hopp und der andere Flop oder Hopp oder Top.
Mehrheit ist schon noch.
Ich hoffe, dass die Mehrheit noch eher auf dieser Seite ist, dass er Fasnacht will gesehen, was natürlich auch ist. Ich meine, das ist natürlich, zum Teil hast du da einen sensationellen Ausblick, wenn du da im ersten oder zweiten Stock bist und den Umzug kannst geniessen. Erstens vom Sound her, weil da hörst du Guckenmusik gut, unser Städtchen ist eng und so weiter, da hast du selber auch erlebt dort. An dem Umzug, wo du Moderator gsi bist und im Frauenhof gsi bist. Ich denke, ja, es ist halt wie überall. Die Leute möchten irgendetwas, dass etwas läuft und gleichzeitig nicht. Das ist ja wahrscheinlich auch das Problem überhaupt von allen Städten. Oder? Sie sollten die Städte beleben, aber auf die einen Seite sagen die Bewohner, nein, wir möchten es nicht. Oder? Mhm. Das ist der Spagat mit allem, oder? Du solltest, sie wollen Geschäfte, dann wird jetzt zu den Geschäften zufahren. Aber wenn man sagt, man darf nicht zufahren, ja, dann gehe ich nicht mehr. Dann gehe ich eben anders, oder? Das ist wie das andere. Und Fasnacht ist einfach etwas, wo viele Leute, es hat ja immer noch viele Uraltstädter da, Zahlstädter, wo das sind noch Generationen, die da geblieben sind, nie nebeneinander geschafft haben. Ich meine, mein Vater hat nie nebeneinander geschafft, das Zahlstädte. Und da ist natürlich heute schon anders. Und da muss man vielleicht schon sehen. Und dann steigen natürlich vielleicht auch gewisse Ansprüche, weil du nebeneinander etwas gesehen hast. Mhm. Aber ich glaube, bei der Fasnacht ist natürlich auch etwas, wo hat sich nicht. Ich glaube, ein grosses Ding war der Hype mit den Guckenmusiken, wo ja zum Teil auch ein bisschen am Abklingen ist. Da sieht man jetzt, es hat nie mehr so grosse Formationen, um wieder auf die Fasnacht zurückzukommen. Und was momentan einfach ansteigend ist, sind die Sachen, die von Österreich, Slowenien, mit diesen Perchten kommen. wo ja eigentlich kein Fasnachtsbrauch ist. Mhm. Also die Teufel und die Holzmaske mit den Hörnern, das ist kein Fasnachtsbrauch.
Das ist ein Altjahr, Neujahr, Dings,
glaube ich. Nein, ist ein Klausbrauch.
Oder ein Klausenbrauch.
Kommt vom Klausbrauch her, die treten auch drum auf. Die Perchtenläufe sind ja im Dezember und in den Rauhnächten, wo es zwischen Weihnachten und Neujahr ist.
Eben, ja. Ja, du hast ja noch vom Spritzen geredet. Die Röderliputzen zielen ja manchmal so ein bisschen auf Leute. Was steckt da dahinter?
Also eben, früher war es sicher da gewesen. Man sagt ja, sie hätten mit die Jauche gespritzt, also mit Pschütti. Ganz, ganz früher. Hat es Sachen gegeben, die es mit Pschütti gespritzt haben. Aber ich glaube, dass es sicher war, um einem etwas zurückzuzahlen. Also das ist ein bisschen meine Version, glaube ich. Und nachher hat man dann da mit Wasser, da haben sie dann nicht mehr dürfen, das ist ja dann auf Verbot, das steht sogar irgendwo auch, dass da nicht mehr gegangen ist. Und dann haben sie einfach Wasser genommen. Heute sagt man, ist ein Fruchtbarkeitssymbol. Also du tust ja im Frühling dann wieder die Erde bewässern, dass die Frucht und alles wieder kommen. Und heute sehe ich da halt mehr, dass das ein gewisses Necken auch ist, oder? Dass du eigentlich jemand nickst, du sprichst den einen an, weil du den nicht magst, oder weil du den magst, ja. oder weil du den kennst. Frauen wirst sicher spritzt du eher an, weil du denkst, das ist noch hübsch, denke ich jetzt einmal. Einmal hier sind wir so gehabt. Einfach, ja, denke ich, ein bisschen Spritzli. Aber da ist ja etwas, was der Röllenputz ja auszeichnet. Andere tun die bewerfen mit Konfetti, wo ja eine ähnliche Deutung haben kann. Dass du einfach den Narren neckt ja. Im Prinzip tut ja die anderen necken oder macht ihm etwas, kommt mit einem Pinsel und macht er so oder kommt von hinten und hat da so eine Zange, die ausfährt, die er die anhebt oder so irgendwie. Also eine Schere, oder? Das hast du vielleicht auch schon gesehen. Aber es ist schon auch von mir aus gesehen, ich finde, da ist schon etwas hat mit dem zu, dass der Röllerputz die Leute auch ein bisschen will necken. Mhm. Aber es wird auch deutet als Fruchtbarkeitssymbol mit der Spritze.
Ich habe übrigens einmal als junger Röllerliputz Mitleid mit den Leuten, Stein am Rhein, weil es so kalt war, und habe dann Wasser aus dieser Wienerli-Dase rausgenommen, weil es eben warmes Wasser war. Und da ist dann noch nicht so geschätzt worden.
Es kommt darauf an, wo du bist. Und da sagt mir auch, dass Orte gibt, wo die Fasnacht verwurzelt ist, wie die Zahlstätte. Und es gibt Orte, wo da dazugekommen ist, wo es einfach neu ist. Und dort habe ich die Erfahrung gemacht, dass, aber schon über meine langen Jahre, dass du an gewissen Orten gerne willkommen bist. Sie dann zwar einen Fasnachtumzug organisieren, aber Bewohner oder Zuschauer sind eigentlich, die stehen einfach dort, weil die haben keine Beziehung zu Fasnacht. Du merkst es. Da merkst du irgendwie. Und an einem anderen Ort wirst du viel mehr fotografiert, du wirst viel mehr gefragt, von wo kommen wir. Oder sie erkundigen sich, sie sehen ja, wenn das Stäfeli vorausläuft, von wo das wir sind. Ja, sind in der Schweiz, von wo und so. Also da nimmt man auch ganz, ganz, ganz verschieden wahr.
Bist denn du dort auch weisiger denn als Putzenkönig an dein Team, dass man jetzt da vielleicht ein bisschen zurückhaltender ist, oder? Oder also, lässt deine Jungs da freien Lauf mit der Spritze?
Das ist so, Marco. Es gibt so Sachen, wo der Präsident nichts zu sagen hat, oder sehr wenig, oder nur in Ausnahmefällen, wie es halt überall ist. Und also bei uns ist es so, dass grundsätzlich, wenn man auftritt, der sogenannte Polonaise-Führer auf dem Platz sagen hat. Mhm. Also der ruft Röllerputzen rechts um, vorwärts marsch, der ist eigentlich der Platzchef. Mhm. Der ist dann dort. Wenn es Probleme gibt, dann ist klar, dann bin ich primär eingefragt. Also dann kommt er auf mich zu oder wir sprechen da miteinander ab. Und das ist ja dasselbe, an der Fasnacht ist eigentlich der Chef, der Alex, der OKA-Präsident, jetzt noch. Ich bin natürlich logischerweise im OKA und so. Also es gibt bei uns auch so ein bisschen gewisse Sachen, wo man miteinander nicht reinredet. Und das finde ich auch richtig. Das heisst aber nicht, dass man es miteinander nicht vorher abspricht oder im Moment vor Ort dann bespricht.
Was vermutest du, warum? Warum ist vor allem die Zahlstätte die Fasnacht so verwurzelt und nicht die anderen Dörfer jetzt hier im Rindl?
Also ich denke, das hat mit... Das ist schon wieder ein bisschen meine Ansicht. Das ist natürlich von mir aus gesagt ganz klar, weil Altstädte schon sehr lang eine Stadt ist. Mit den Stadtmauern, mit dem Stadtrecht, mit dem Marktrecht. Und das natürlich ein Knotenpunkt war. Ich meine, man darf nicht vergessen, die alte Stossstrasse hat erst Napoleon gemacht, als er da war. Oder? Die neue Stossstrasse und die Bahnlinie ist erst 1858, also 160 Jahre alt. Und ich denke, dass, das habe ja ich noch erlebt, dass das am Markt, vor allem am Donnerstagmarkt, dass sehr viele Leute von Comberg, Getzeberg, Zahlstätte am Markt gekommen sind und dort ihre Sachen verkauft haben. Also sprich, Unterhöschenstand hat es gegeben, Überhosenstand hat es gegeben, weil die Leute haben da, ist ein Bedarf da gewesen, sonst wäre ja der Marktfahrer nicht mit dieser Sache gekommen. Weil wenn er viermal kommt und verkauft kein Kilo Magenbrot, kommt er nach dem fünften Mal sicher nicht mehr. Und ich denke einfach, dass da entstanden ist, dass sich die Leute eben dann an der Fasnacht denkt, jetzt dürfen wir den mal auf die Chippe nehmen. An anderen Orten, in Basel ist es ja jetzt, kannst du es vergleichen, ob es will ist oder nicht. In Basel hat sich da herausgebildet, dass halt die wirklich Politiker oder Behörden wirklich mit diesen Schnitzelbänken auf die Chippe nehmen. Und am Zeugen sind die früheren Röllerbutzen, ist jetzt vielleicht frech, wenn ich sage, vielleicht sind die gewandter gsi mit der Spritze als mit dem Bleistift. Ich weiss es nicht. Könnte ja auch sein, dass man dann einmal denkt, so an der Fasnacht, jetzt sagen wir es einmal am Metzger oder jetzt sagen wir es halt einmal am Beck, dass er uns immer deutsch sieht, seht ihr, gibt er weniger für die Gerste, gibt er weniger für das Rindli und so. Und dann wirklich halt einmal eine Spritze nachgejagt hat oder wie auch immer. Ich könnte mir es ein bisschen so vorstellen. Und so ist vielleicht der Brauch entstanden. Aber eben, wie gesagt, es sind also so ein bisschen Mutmaß, Hypothesen. Aber und Zahlstätte ist eine Stadt gewesen, also, oder? Ich meine, wenn Altstätte hat vor vielen Jahren schon 8.000-9.000 Einwohner gehabt, oder? Und Städtchen in dem Sinn, mit den ganzen Dingen, ich meine, da ist ja die Polizeiposte, da Bezirk, wie sieht man, das Gericht ist da und so weiter, gewisse Sachen sind schon da gewesen und die Leute haben ja müssen auf Altstädten, oder? Und sicher auch zum Markt, also ich glaube nicht, dass das Mundlige aus irgendetwas hast können kaufen, oder? Du bist vielleicht auf Koblach da, oder ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht. Nein, die sind da auf Altstädten gekommen. Darum gibt es ja überall etwa so Orte, oder? Rinnig ist sicher auch so ein Ort dort. Hat wahrscheinlich die gleichen Probleme wie Altstädten, oder? Der Ruf ist nichts mehr, der Ruf ist bis auf Sargans oder noch weiter, ist nichts mehr, oder? Das ist
ja, Carlo, danke vielmals. Ich glaube, wir dürfen hier hören, du hast wahnsinnig viel wertvolles Zeug erzählt. Das war unser Podcast, Stadtgeschichten. Geschichten von Altstädten und vor allem von den Leuten, die hier leben. In unserem Podcast wollen wir Geschichten bewahren und Bilder wachsen lassen von früher. Wir haben noch mehr so Geschichten. Hört rein!